Vielen Dank, Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen heute über neueste Möglichkeiten der funktionellen und molekularen Bildgebung berichten. Am Anfang möchte ich ein kurzes Bild Ihnen zeigen, kürzlich in Nature erschienen, das zeigt, welche enormen ökonomischen Kosten psychiatrische Erkrankungen verursachen. Allein in der Europäischen Union sprechen wir da im Bereich von 1.000 Milliarden Dollar, also ungefähr 800 Milliarden Euro. Ein riesiger Bereich, und stellen Sie sich vor, wenn es durch Wissenschaft gelingt, einige Prozentsätze hier durch Biomarker zum Beispiel zu verändern, dann würde nicht nur menschliches Leid, ärztliches Handeln massiv verändert werden, sondern sicher auch ökonomisch dramatisch sich etwas ändern. Diese Summe ist deutlich höher als die Kosten, die entstehen, zum Beispiel durch die Kombination onkologischer Erkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes. Also ist, glaube ich, doch auch volkswirtschaftlich eine sehr vernünftige Idee, viel in Wissenschaft hinein zu investieren. Professor Kasper hat ja heute erwähnt, die große Problematik, Entwicklung neuer Medikamente durch reich gewordene große Pharmakonzerne, die leider im psychiatrischen Bereich deutlich zurückgegangen ist. Aber man sieht an diesen Zahlen, wie wichtig wissenschaftliche Beschäftigung dafür wäre. Nun, welche Möglichkeiten haben wir in der Bildgebung? Sie kennen natürlich alle strukturelle Aufnahmen, das fängt beim Röntgen an, bis hin zu struktureller MRT. Ich möchte Ihnen aber heute eigentlich über modernere Verfahren berichten, vor allem über die Positronenemissionstomographie, mit der wir molekulare Bildgebung betreiben können, also nicht nur funktionelle Bildgebung. Ich möchte Ihnen auch zeigen, welche Möglichkeiten die funktionelle Magnetresonanztomographie bietet im Vergleich zur strukturellen. Wien ist ja in der glücklichen Lage, auch im weltweiten Vergleich, über eine relativ gute Geräteausstattung zu verfügen. Wir haben nicht nur einige Hochfeld-MR-Geräte, wir haben sogar Ultra-Hochfeld-MR-Geräte, wo wir mit sehr hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung das Gehirn untersuchen können. Wir können eben nicht nur funktionelle Magnetresonanztomographie betreiben, um neuronale Aktivierungsmuster des Gehirns, zum Beispiel bei psychiatrischen Erkrankungen, zu entdecken, sondern wir können auch Magnetresonanz-Spektroskopie betreiben, das heißt Metaboliten des Gehirns quantitativ machen. Wir können auch Netzwerke im Gehirn näher untersuchen. Wir können Perfusion, Diffusion näher untersuchen und eben zwischen verschiedenen Subtypen von Krankheiten unterscheiden. Und ein wesentlicher Teil meines Vortrags wird heute der molekularen Bildgebung gewidmet sein. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass ich persönlich glaube, dass hier eine wesentliche Zukunftstechnologie vorhanden ist. Unter anderem auch deshalb, denken Sie daran, wir haben ungefähr 25.000 Gene im menschlichen Genom. Aber schätzen Sie mal, wie viele Proteine sind 500.000, also ein Vielfaches davon durch die Slicing-Varianten. Und wir wissen, dass einige dieser Proteine eben bei psychiatrischen Erkrankungen kausal verändert sind. Und wenn uns gelingt, diese auch wirklich quantitativ zu messen mit Methoden wie PET, die letztlich nicht invasiv sind, dann können wir Biomarker entwickeln, die relativ frühzeitig nicht nur die Subgruppendifferenzierung ermöglichen, sondern möglicherweise auch voraussagen lassen, welche Medikamente bei welcher Gruppe wahrscheinlich am besten wirken. Und da wir auch Wissenschaft betreiben, in Wien gibt es auch ein Zentrum für präklinische Bildgebung. All diese Technologien sind natürlich teuer, werden zuerst im Tiermodell untersucht und wir machen das Ganze natürlich translational. Nun, wie funktioniert die Positronenemissionstomographie? Sie basiert letztlich auf Isotopen. Wir verwenden meistens Kohlenstoff 11 und Fluor 18, Isotope mit sehr kurzen Halbwertszeiten. Dadurch ist eine große Herausforderung für die Chemiker, die eben sehr schnell handeln müssen. Die Isotope werden injiziert, verteilen sich durch den Blutkreislauf, binden dann an den Zielmolekülen gemeinsam mit ihren Targets und geben Positronen ab, die durch Mechanismen, den man Annihilation bezeichnet, zu einer Aussendung von Gammastrahlen führen, die man dann detektieren kann in einem 3D-Modell. Wie schon erwähnt, ist Neurorezeptor-Bildgebung mit molekularen Methoden wie PET ein sicheres Zukunftsthema. Wir haben derzeit, weil die Entwicklung doch relativ lange dauert, ungefähr 100 Radioliganden zur Verfügung für unterschiedlichste Rezeptorsubtypen, Enzyme, Transporter. Sie werden heute sehen, einige dieser Targets dieser Proteine sind auch deutlich verändert bei psychiatrischen Erkrankungen. Wir können damit aber auch eine ganze Reihe anderer Sachen machen, die vielleicht für die klinische Praxis viel bedeutsamer sind, nämlich wir können genau quantifizieren, welche Okkupanz zum Beispiel ein bestimmtes Medikament im individuellen Patienten an einem bestimmten Rezeptor, an einem bestimmten Transporter hat. Sie sind vielleicht alle die Spiegelmessungen gewöhnt, aber im Gehirn haben wir ein Problem, das ist die Blut-Hirn-Schranke. Und natürlich ist die Situation, die Sie im Gehirn haben, nicht unbedingt deckungsgleich wie die Situation, die Sie in der Peripherie haben. Und deshalb ein wesentlicher Grund, auch PET einzusetzen. Das gilt auch für Nebenwirkungen zum Beispiel. Es hat sich gezeigt, nicht nur in der Schizophrenie, dass eben bestimmte Okkupanzwerte zentral sind, um zu sagen, da beginnt die therapeutische Wirkung oder da habe ich verstärkt Nebenwirkungen in diesem Bereich. Nun, es geht ja heute um Depression und da ist natürlich das serotonerge System von besonderer Bedeutung, auch teilweise als Gegenspieler des dopaminergen Systems. Wir sind im PET-Bereich auch deshalb in der glücklichen Lage, weil wir da sehr viele Radioligand zur Verfügung haben, die eigentlich viele verschiedene Rezeptorsubtypen, Transporter und Enzyme quantifizieren können. Es gibt, nur nebenbei gesagt, 14 verschiedene Rezeptorsubtypen und einen wesentlichen Transporter des serotonergen Systems. Sie sehen hier an der Synapse die verschiedenen Radioliganden mit fancy names wie Way, Altansarin, DASP, Amin für das MAO-Enzym und so weiter. Wie hat schon Professor Kasper gezeigt hat, können Sie mit diesen Technologien die Verteilung von Rezeptoren im Gehirn darstellen. Das sind jetzt zum Beispiel der 1A-Rezeptor, der wichtigste inhibitorische serotonerge Rezeptor. Rot bedeutet hier hohe Konzentration, blau ganz niedrige, grün mittlere Konzentration. Wie deutlich wird, ist der 1A-Rezeptor natürlich ganz unterschiedlich verteilt. Wenn Sie jetzt im visuellen System zum Beispiel schauen, sehen Sie, dass der 1B-Rezeptor, der im Prinzip die Ausschüttung von Serotonin steuert, hier in diesem Bereich eben relativ hoch ist, während der 1A-Rezeptor eben ganz niedrig ist. Das heißt, was Sie zeigen können, ist, dass wir völlige Topologie haben bei all diesen Proteinen. Es ist sozusagen nicht einheitlich. Und da diese Rezeptoren unterschiedliche Funktionen haben, sie hemmen, sie sind exzitatorisch oder sie modulieren das Signal, haben sie natürlich auch nicht einheitliche Wirkungen ihrer Medikamente im Gehirn, sondern abhängig von der Topologie wirken Medikamente eben sehr unterschiedlich. Und wenn man multimodale Bildgebung betreibt, also molekulare Bildgebung kombiniert mit funktionaler Bildgebung, ist natürlich entscheidend zu wissen, ob ein Medikament in diesem Hirnteil eher inhibitorisch wirkt oder im anderen Hirnteil eher exzitatorisch. Die schöne Verteilung des Serotonintransporters haben wir heute schon gesehen. Ich möchte Ihnen nur an drei klinischen Studien heute zeigen, welche Möglichkeiten wir bisher schon in der Wissenschaft haben. Natürlich ist das noch nicht Teil der klinischen Routine, aber denken Sie zurück, vor 20, 30 Jahren, 1985 zum Beispiel, als Methoden wie die Magnetresonanztomographie aufgekommen sind oder PET, die heute teilweise, zumindest wenn wir die strukturelle MR hernehmen, Teil der klinischen Routine sind, auch damals sehr teuer, damals nur in wenigen Zentren eingesetzt und durchaus heute eben Teil der Routine und ist auch wahrscheinlich hier anzunehmen, dass hier natürlich das Ganze in die klinische Routine kommt. Drei Studien, die dem serotonergen System gewidmet sind. Die erste Studie dem schon heute mehrfach erwähnten 1A-Rezeptor, dem wichtigsten inhibitorischen serotonergen Rezeptor. Das heißt, immer dann, wenn Serotonin ausgeschüttet wird und an diesem Rezeptor bindet, werden die wichtigsten anderen Neurotransmittersysteme gehemmt. Das gilt insbesondere für das glutamaterge System und das GABAerge System, die zusammen ja deutlich mehr als 90% aller Neuronen ausmachen. Nun, warum ist dieser Rezeptor so interessant oder so wichtig? Er ist der zentrale Modulator der serotonergen Neurotransmission als präsynaptischer Rezeptor im Bereich der Raphe, wie eben heute auch schon gezeigt. Aber er ist auch, und das ist jetzt mittlerweile in sehr vielen verschiedenen Studien gezeigt worden, verändert im Bereich der Depression, nämlich deutlich erniedrigt, interessanterweise auch im Bereich der Angsterkrankungen. Nun, Forschung mit PET ist natürlich eine sehr teure Forschung. Man macht das nicht ins Blaue hinein, sondern es startet meistens mit Tierstudien und basierend auf diesen Tierstudien wird humane Forschung betrieben. Es ist schon länger bekannt, eben mit Knockout-Mäusen oder transgenen Mäusen, dass Veränderungen dieses Rezeptors, das heißt Ausschalten dieses Rezeptors, zu Veränderungen im Angstbereich führen. erniedrigte Werte führen zu sehr ängstlichen Mäusen oder Ratten. Es gibt ja auch schon transgene Ratten mittlerweile oder Knockout-Ratten, während Erhöhung zum Beispiel zu relativ furchtlosen, aggressiven Mäusen führt. Also es war bekannt und man hat dann versucht, natürlich im Humanbereich das auch zu untersuchen. Kollege Neumeister konnte das zum Beispiel bei Panikstörung zeigen. Sie sehen hier eine deutliche Erniedrigung. Wir haben das selbst dann auch bei Sozialphobie gezeigt. Also auch hier sehen wir biologische Ursachen. Das große Problem bei all diesen Studien ist, sie sehen einen riesigen Überlappungsbereich und für die Klinik natürlich wäre es interessant, direkt zu differenzieren im Einzelpatienten. Das geht mit dieser Methode, wenn Sie nur einen Rezeptor anschauen, noch nicht. Wenn Sie verschiedene Rezeptorsubtypen anschauen, gibt es da relativ gute Werte mittlerweile. Nun, wie erwähnt, ist bei Depression dieser Rezeptor deutlich erniedrigt. Es liegt daher nahe, dass wenn Sie SSRIs geben, oder man könnte zumindest vermuten, dass es zu einer Normalisierung dieser Werte kommt, das heißt zu einer Erhöhung. Wir haben deshalb eine Studie in diesem Bereich durchgeführt, eine Langzeitstudie, eine Longitudinalstudie in Patienten mit Sozialphobie. Es war relativ schwierig, einheitliche ohne Komorbiditäten sozusagen zu bekommen, die noch keine Medikamente hatten. Sie sehen hier Behandlungsdauer von 12 Wochen. Das ist ein Einzelpatient, hier die Verteilung des 1A-Rezeptors in einem Axialschnitt. Dasselbe Patient, einige Wochen später, eine dramatische Reduktion dieses Rezeptors durch die Therapie. SSRIs in dem Fall wurde Escitalopram gegeben. Nun wissenschaftlich gesehen, wenn Sie das vergleichen zwischen PET1 und PET2, in der Gruppe eine dramatische Reduktion durch das Medikament, also eine weitere Reduktion, genau das Gegenteilige, was wir eigentlich erwartet haben. Es zeigt eben, dass die Inhibition durch SSRI-Gabe im serotonergen System noch weiter reduziert wird, dass wir keine generelle Veränderung der serotonergen Neurotransmission haben. Der zentrale Modulator, das RAFE-System, ist nicht verändert. Das zeigt auch sehr schön, dass unsere einfachen Modelle im Sinne von Serotonintransporter wird gehemmt, natürlich nicht ausreichend sind, was in gewisser Weise schon deshalb klar war, wenn Sie die Latenz betrachten, therapeutischen Wirksamkeit, einige Wochen, 2-3 Wochen in der Regel, sodass wir mit diesen Methoden zeigen können, dass es zu umfangreichen Veränderungen kommt in Rezeptorsystemen, zu Up- oder Down-Regulationen. Und ich möchte dann später noch zeigen, dass es auch mit Netzwerken natürlich viel zu tun hat. Nun, einer der Mainstream-Ideen für die Etiopathogenese der Depression, Störungen des Steroidstoffwechsels, Cortisol, Stress. Auch da kann man natürlich Zusammenhänge zeigen. Wir konnten zum Beispiel nachweisen, dass eben die Expression des 5-HT1A-Rezeptors, das heißt dieses wichtigsten inhibitorischen Serotonergen-Rezeptors, und dem Cortisolspiegel einen negativen Zusammenhang darstellt. Das heißt, wir haben hier auch einen klaren Link, möglicherweise auch kausal, aber natürlich mit diesen Methoden im Humanmodell nicht wirklich nachweisbar. Dass wir viele Umweltfaktoren, eben nicht nur Stress haben, über Cortisol, die den 5-HT1A-Rezeptor verändern, zeigt diese Studie vom Kollegen Spindelecker, der die Messwerte verglichen hat in den Sommermonaten mit den Wintermonaten. Wenn Sie Herbst-Winterdepression betrachten, eben auch eine wesentliche Frage. Das hier sind aber gesunde Probanden. Aber schon bei denen zeigt sich eine deutliche Jahresabhängigkeit in der 5-HT1A-Rezeptor-Konzentration, also Sie sehen hier viel Sonne im Sommer, hohe 5-HT1A-Werte, wenig Sonne, Winter, niedrige 5-HT1A-Rezeptor-Werte. Das heißt, wir nehmen an, dass die Vulnerabilität für depressive Symptomatik über solche Mechanismen gesteuert wird. Und wenn Sie schon in einem niedrigen Bereich sind und noch weiter reduziert werden, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit. Nun, ich habe jetzt schon indirekt über SSRIs gesprochen, den klassischen Mechanismus der Blockade, das ist sozusagen nur ein allererstes Erklärungsmodell, das zum Beispiel auch nicht erklärt, warum wir diese lange Latenz haben und wir brauchen daher auch weitere Erklärungsmechanismen und auch weitere Untersuchungen. Die Modelle alleine sind hier nicht ausreichend. Wir haben daher auch eine Longitudinalstudie durchgeführt in 19 Patienten. Auch mit sehr strengen Einschlusskriterien. Man muss auch sagen, die Studien sind für die Patienten auch aufwendig. 90 Minuten ganz ruhig zum Beispiel in einem PET-Scanner liegen, ist auch anstrengend. Üblicherweise doppelblinde Studien, parallel randomisierte Longitudinalstudie mit mehrfachen Messungen. Sie sehen hier eine Messung sozusagen in der Baseline, das heißt Vorgabe des Medikaments. dann 6 Stunden nach der Gabe von Escitalopram 10 Milligramm oder Citalopram 20 Milligramm, also eine Single-Dosis, um einfach zu zeigen, wie hoch die Okkupanz schon, also die Okkupanz schon nach einer einzigen Gabe, oralen Gabe ist und dann nach einer typischen Zeit von 4 Wochen. Hier wird deutlich, dass die normale Verteilung des Serotonintransporters eben topologisch klar abgrenzbar ist. Nach einer einzigen oralen Gabe fällt es aber dramatisch hinunter, das Signal. Das heißt, die Funktion des Serotonintransporters wird schon durch eine Tablette massiv verändert. Aber Sie wissen natürlich, das hat therapeutisch nicht so viele Auswirkungen. Auch wenn Sie mehrere Wochen das Medikament geben, hier eben 28 Tage, kommt zu einer weiteren, aber eher geringfügigen Reduktion des Signals, das heißt die Funktion der Abnahme des Serotonintransporters. Und Topologie ist, wie schon erwähnt, sehr bedeutsam. Die Wirkung ist nicht überall gleich. Es gibt auch nicht nur Verteilungsunterschiede dieser Proteine, sondern auch die Okkupanz, das heißt letztlich die Bindungsstärke oder der Anteil der gebundenen Pharmaka im Bereich des Transporters ist topologisch unterschiedlich. Hier im Hirnstammbereich zum Beispiel relativ hoch, während in kortikalen Gebieten niedrig. Heute ist schon mehrfach erwähnt worden, sozusagen Netzwerke. Ich möchte dem Vorschlag von Professor Kasper gerne nachkommen. Wie schon erwähnt, die sogenannten Raffekerne hier sind zentrale Modulatoren der Serotonergo-Neurotransmission. Dort sitzen nämlich die Serotonin-Neuronen und mit den Axonen modulieren sie das gesamte Gehirn. Wenn wir aber bedenken, dass wir Serotonintransporter natürlich im gesamten Gehirn haben, aber auch sehr stark in den Raffe-Regionen, dann mit unterschiedlicher Wirkung aber. Nämlich deswegen, wenn wir in den Nicht-Raffe-Regionen mit SSRIs den Transporter blockieren, dann führt das zu einer Erhöhung des extrazellulären Serotonins. Genau gegenteilig ist der Effekt aber im Bereich der Raffe, und zwar deshalb, weil dort sitzen autoinhibitorische Rezeptoren, eben diese 1A-Rezeptoren, und es kommt dadurch zu einer Erhöhung des Serotonin, des extrazellulären Serotonin, das stimuliert diese Autoinhibitoren und dadurch sinkt natürlich massiv die Feuerrate von Serotonin. Sie haben also einen gegenteiligen Effekt, das ist ein negativer Feedback-Mechanismus, das heißt zentral ist diese Balance zwischen der Blockade der Serotonintransporter im Bereich der Raffe im Vergleich zu der Blockade in anderen Hirngebieten. Das Ganze kann man sich natürlich anschauen, solche Relationen machen, also Netzwerke berechnen, und da konnte man demonstrieren, wir konnten das demonstrieren, dass sich Responder von Non-Respondern deutlich unterscheiden. Diese Ratio ist sozusagen vor allem in jenen Gebieten stark ausgeprägt, die auch im Übrigen mit Depressionen in Zusammenhang gebracht werden, zum Beispiel vor allem mit diesem subgenualen anteren zingulären Teil, aber auch im Bereich der Insula, auch im Bereich der Habenule. Das ist insofern auch besonders interessant, der Kollege Professor Winkler vorhin auch gezeigt hat, dass die tiefe Hirnstimulation an bestimmten Targetpunkten ansetzt. Das ist heute in den meisten Fällen bei Depression zumindest der anteriore ACC, also dieser Bereich hier, und interessanterweise auch die Habenule, sein zentrales Modulationsgebiet zwischen dem dopaminergen System und dem serotonergen System. Es gibt also eine Korrelation zwischen zwischen dem Serotonintransport in den Raffe-Regionen und anderen Zielregionen wie die Amygdala oder die Habenule. Sie sehen hier, je höher die Transporterwerte, zum Beispiel in der Amygdala, je niedriger in den Raffe-Kernen, umso besser ist auch die Response. Solche Daten kann man natürlich als Biomarker verwenden, wobei man sagen muss, dass die Gruppengrößen jetzt noch zu klein sind, werden aber größere Studien geplant, um hier allgemeine Aussagen treffen zu können. Zusammenfassend sind wahrscheinlich solche dynamischen, das heißt Netzwerkdaten, dafür geeignet, Bildmarker zu entwickeln, die uns ermöglichen, relativ frühzeitig schon vorauszusagen, ob vielleicht jetzt SSRI die bessere Wahl wären oder vielleicht doch gleich EKT, obwohl das natürlich auch politische Probleme aufwerfen dürfte. Nun, wir haben heute schon einiges erfahren über die Elektrokonvulsionstherapie. Ich möchte Ihnen auch jetzt einige molekulare Daten dazu zeigen. Die allgemeine Einleitung wurde ja schon gegeben, auch sehr schön gezeigt, wie das in der Praxis durchgeführt wird. Sie können natürlich nur schwer eine Kontrollgruppe mit dieser Therapie durchführen. Wir haben daher eine interne Kontrolle gemacht, das heißt zwei Messungen unter stabiler Medikation vor der EKT. Wie schon erwähnt, das wird innerhalb von 2 bis 5 Wochen in mehreren Sessions gegeben. Und dann eine dritte PET-Messung, hier auch mit dem 5-HT1A-Rezeptor, nach der Therapiesession. Der interessante Befund hier, den ich Ihnen zeigen möchte, ich habe Ihnen ja vorher gezeigt, dass wir eben SSAIs Wirkungen auf den 5-HT1A-Rezeptor haben, hier vor der EKT, also in beiden Fällen noch keine EKT, aber unter gleichbleibender Medikation, und hier nach der EKT eben eine dramatische Reduzierung der 5-HT1A-Werte in vielen Hirnregionen, das Ganze statistisch aufbereitet. Also man sieht vor allem auch hier Wirkung auf den subgenualen ACC, also in diesem Bereich hier, aber auch auf die Amygdala, Hippocampus, also alles Gebiete, die im Zusammenhang mit Depression gesehen werden. Also wir haben ganz unterschiedliche therapeutische Ansätze, EKT, SSRIs, mit doch relativ ähnlichen Veränderungen in der therapeutischen Struktur. Nun, mit dieser Methode molekulare Bildgebung kann man halt im Prinzip immer nur einen Rezeptor anschauen, einen Transporter, dann müsste man die nächste Messung machen. Mit FMRT, funktionelle Magnetresonanztomographie, kriegt man im Prinzip ein globales Signal. Sie wissen also sozusagen die neuronale Aktivierung in verschiedenen Hirnteilen, aber das ist auch ein unspezifisches Signal, basierend letztlich auf dem Blutfluss, der regionale Blutfluss, der mit der neuronalen Aktivierung eben assoziiert ist. Das heißt, die Kombination beider Methoden wäre in dem Fall vielleicht doch sinnvoll. Sie haben vielleicht die zwei Herren erkannt hier. Das ist einer der Vorgänger von Professor Kasper, hier Nobelpreisträger Wagner Jaurek, sein Kollege Wagner Sigmund Freud. Sie sehen halt hier die Kombination. Ich erzähle gern diese Geschichte, dass beide sicher interessiert waren am Nobelpreis, aber nur einer ihn bekommen hat. Und Wagner Jaurek, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat, gefragt wurde, was er denn halten würde, in Sigmund Freud auch zu geben. Und er gesagt haben soll, der Wagner Jaurek, sehr gute Idee, würde ich auch empfehlen, aber für Literatur. Nun, ich weiß nicht, ob sich die Verhältnisse zwischen beiden Therapien Großgruppen massiv geändert haben, aber man sieht schon damals, war eine gewisse Zusammenarbeit gegeben. Nun, apropos Zusammenarbeit, wenn wir eben beide Technologien kombinieren können, und in Wien haben wir auch eines der ersten Hybridgeräte, wo wir wirklich simultan mit PET und mit MRT messen können, dann bekommen wir natürlich viel interessantere Daten. Wir haben zwar nicht parallel, simultan, aber in sukzessiver Art und Weise beide Technologien kombiniert, um zu zeigen, welche Zusammenhänge es zwischen einer molekularen Größe, hier dem 1A-Rezeptor, und der neuronalen Aktivierung nachweisbar sind. Nun, was macht man im FMRT? Man möchte ja spezifische Aktivitätsmuster auf bestimmte Stimuli zeigen. Da werden Stimuli wie hier eben gezeigt, zum Beispiel Gesichter mit unterschiedlichen Emotionen. Die Patienten oder Probanden haben dann diese entweder Gesichter oder eben geometrischen Figuren zu matchen, also zum Beispiel zu schauen, ob das obere Bild eher mit dem linken oder dem rechten unteren Bild in Übereinstimmung zu bringen ist. Es hat sich gezeigt, dass depressive Patienten bei diesen Emotionserkennungsaufgaben sich unterscheiden von gesunden, zum Beispiel bei negativen Emotionen. Der entscheidende Punkt hier ist aber, dass nur bestimmte Hirngebiete dadurch spezifisch aktiviert werden. Man kann eben Aktivierungsmuster wie im Bereich der Amygdala hier zeigen, auch im visuellen Kortex hier. Und man kann dann die neuronale Situation im Sinne der neuronalen Aktivierung mit der molekularen Situation im Sinne eines zum Beispiel der Konzentration eines bestimmten Rezeptors vergleichen, wie Sie hier eben topologisch im Amygdala-Bereich sehen, und einen Zusammenhang zeigen, zum Beispiel einen negativen Zusammenhang hier zwischen der Aktivierungsstärke in dieser Region und der Rezeptordichte und natürlich auch Störungen, wie sie dann zum Beispiel bei Depression auftreten. Nun, PET hat ja einen großen Nachteil, das ist durch die komplizierte Synthese der Radioliganden, der Kostenfaktor. Und deshalb glaube ich persönlich, dass andere Methoden wie FMRT vielleicht in der klinischen Praxis dann eine größere Rolle spielen könnten, vor allem Pharmako-FMRT. Stellen Sie sich vor, Sie schicken jemanden zum FMRT, der bekommt ein Challenge, also IV, ein bestimmtes Medikament und man misst die neuronale Aktivierung stimulusabhängig und schaut, ob sich die verändert, wie sie sich verändert. Solche Biomarker wären natürlich sehr spezifisch, wären auch nicht sehr kostenintensiv, man könnte mehrere Medikamente durchtesten und schon frühzeitig prognostizieren, welches Medikament wahrscheinlich wirken wird und welches eher nicht. Nun, erste Vorstudien dazu haben wir auch durchgeführt, Pharmako-FMRT in einer doppelblinden, placebo-kontrollierten, randomisierten Studie. Hier sehen Sie das jetzt mal an gesunden Probanden, Mehrfachmessungen. Alle Probanden bekamen entweder Escitalopram, Citalopram oder Placebo für jeweils 10 Tage, Pausen dazwischen von mehr als 30 Tagen. Und auch ähnliche Stimulationen wie diese, in der Regel dauert so eine Aufnahme im FMRT auch 60 bis 90 Minuten. Die Probanden oder Patienten bekommen verschiedene Aufgaben. Die einen haben zu lesen, die anderen sind dann bestimmte Gesichter, die sie vergleichen müssen. Sie müssen motorische Aufgaben machen, kognitive Aufgaben. Und aus dem Muster der verschiedenen Paradigmen, die man verwenden kann, kann man dann auch Patientengruppen unterscheiden. Man kann aber auch schauen, wie Medikamente wirken, weil Sie würden ja auch bei einem SSRI zum Beispiel eher erwarten, dass im Bereich der Amygdala eher stärkere Effekte sind, aber nicht unbedingt im motorischen Bereich. Das hängt eben mit der, wie schon damals, wie wir vorhin gezeigten, Konzentration der verschiedenen Targetgebiete, also in dem Fall dem Serotonintransporter, zusammen. Was man hier zeigen kann, ist, dass die Medikation eben eine dramatische Reduktion der Aktivierung in bestimmten Gebieten erzeugt, eben nur in bestimmten Gebieten, wie hier zum Beispiel in der Amygdala. Und man kann das Ganze auch quantifizieren. Man kann zum Beispiel eben zeigen, dass Placebo hier doch eine deutlich andere Wirkung hat, eben da eine starke Reduktion Escitalopram, Escitalopram. Also ich glaube, dass Pharmako-FMRT hier wirklich eine größere Bedeutung bekommen wird, unter anderem auch deshalb, weil Magnetresonanzscanner im Prinzip in jedem Krankenhaus stehen. Es gibt auch relativ viele niedergelassene Bereiche, weil wir eben spezifisch auch stimulieren können. Ja, die Wissenschaft soll uns ja dazu dienen, auch in eine Form von personalisierter Medizin zu kommen. Es geht sozusagen um Stratifizierung. Im Unterschied zu anderen medizinischen Disziplinen ist ja der Anteil der Biomarker in der Psychiatrie noch sehr geringfügig ausgeprägt. Ich glaube, der Professor Kasper hat vorhin das Precox-Gefühl erwähnt. In der Wissenschaft versuchen wir natürlich auch objektivere Verfahren zu entwickeln. Und wir müssen sagen, dass im Bereich der Pharmakogenetik natürlich riesige Hoffnungen waren. Momentan schaut es aber so aus, dass da nicht wirkliche Durchbrüche vorhanden sind. Und die Bildgebung, die doch relativ nahe am Geschehen ist, ist eine der Optionen, hier wirkliche Durchbrüche zu bekommen im Biomarkerbereich, nicht nur was die Diagnostik betrifft, sondern vor allem auch, was die Prädiktion des Behandlungserfolges betrifft, für bestimmte Therapieformen. Wo kommt die Zukunft hin? Wahrscheinlich Richtung multimodaler Bildgebung. Ich habe schon erwähnt, es gibt jetzt viele kombinierte Geräte, Hybridgeräte, die die simultane Messung molekularer und funktioneller Marker eben ermöglichen. Meine Damen und Herren, wir führen viele große Studien durch, auch im Bereich der Depression. Wir haben natürlich sehr strenge Einschlusskriterien. Es ist daher auch für eine große Klinik wie die Wiener Klinik schwierig, genügend geeignete Patienten für Studien zu finden. Und ich darf Sie vielleicht ersuchen, wenn Sie persönlich Interesse haben oder wenn Sie Patienten haben, auch an solchen Studien teilzunehmen. Wir werden dann noch am Schluss einen ähnlichen Flyer durchgehen lassen. Sie können auch als gesunder Kontrollproband natürlich gern bei uns mitmachen. Sie können auch Ihre Gehirndaten dann bekommen. Sie können durch Ihr Gehirn surfen, dreidimensional zum Beispiel, gibt es tolle Programme. Und wir hoffen auch, dass einige von Ihnen sich vielleicht dafür begeistern lassen, nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht. Ich darf mich bedanken bei der Gruppe von vielen Leuten, die sich da beschäftigen, um denen für die Aufmerksamkeit.